Sie hören den Artikel Schlacht von Cambrai, aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie. Mit dem Stand vom Der Inhalt steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation. Schlacht von Cambrai. Die Schlacht von Cambrai im Ersten Weltkrieg war die erste große Panzerschlacht der Geschichte und begann am 20. November 1917 nahe dem strategisch wichtigen Eisenbahnknotenpunkt Cambrai in Frankreich, der 1917 eine Schlüsselversorgungsstellung für die deutsche Siegfriedstellung war. Die Briten erhofften sich von dieser Schlacht nicht nur einen Durchbruch des deutschen Stellungssystems, sondern vor allem dem Kriegsverlauf durch den Einsatz von Panzern (auf Englisch Tanks) eine entscheidende Wende zugunsten der Alliierten zu geben. Seit mehr als drei Jahren standen die Frontlinien mehr oder weniger still und Millionen von Soldaten waren bei oftmals sinnlosen Frontalangriffen gefallen. Die Alliierten wollten nun Ende 1917 mit Unterstützung neuer Waffentechniken und den USA als neuem Verbündeten vom Stellungskrieg in einen Bewegungskrieg gegen Deutschland übergehen. Somit sah man die Schlacht von Cambrai als Auftakt zur endgültigen Niederringung des Deutschen Kaiserreiches. Die Schlacht, in der beide Seiten rund 95.000 Soldaten verloren, endete am 7. Dezember 1917 und brachte für keine Partei größere Erfolge oder gar eine Veränderung der Gesamtsituation. Hintergrund: Ausgangssituation. Das Kriegsjahr 1917 war vom Zusammenbruch des russischen Zarenreiches gekennzeichnet. Die Deutschen griffen verstärkt an der Ostfront ein, um den Zusammenbruch zu beschleunigen. Dies sorgte für eine Schwächung der deutschen Truppen an der Westfront, denn mehrere Truppenverbände mit entsprechendem Material wurden von der Westfront an die Ostfront verlegt. Die Alliierten wollten diese Schwäche ausnutzen und starteten daraufhin an der Westfront mehrere große Offensiven, die aber keine nennenswerten Veränderungen herbeiführten. Die Franzosen versuchten an der Aisne und in der Champagne einen Durchbruch. Dabei wurden mehr Truppen und Geschütze eingesetzt als bei der Schlacht um Verdun. Die großen Verluste führten auf französischer Seite zu einer schlechten Truppenmoral. Es kam zu Meutereien, auf die die französische Militärführung mit harten Strafen reagierte. Im Jahr 1917 traten die USA und Griechenland auf der Seite der Alliierten in den Krieg ein, was das Selbstbewusstsein und die Siegesgewissheit der Alliierten nach all den Rückschlägen merklich wieder erhöhte. Am 20. Mai 1917 eröffneten die Briten eine große Offensive in Flandern. Die Verluste waren hoch und es wurde nur ein geringer Geländegewinn erzielt. Im November wurde die Offensive abgebrochen. Nach den aufreibenden Offensiven im Jahr 1916, die in reinen Abnutzungsschlachten endeten, mussten die Generale einsehen, dass die bisherigen Taktiken keine Änderungen herbeiführen konnten. Neue Strategien wurden ausgearbeitet. Die Briten konzentrierten sich dabei immer stärker auf ihre Panzer, deren Zahl ständig wuchs. Von der größeren Mobilität dieser Waffe versprachen sie sich eine Wende vom Stellungskrieg wieder hin zu einem Bewegungskrieg. Doch mittlerweile hatten die Panzer ihren psychologischen Effekt eingebüßt, den sie noch bei ihren ersten Einsätzen ausübten. Die Panzerung war noch relativ schwach und konnte mit konzentriertem Flammenwerfer, Maschinengewehr oder Artilleriebeschuss gebrochen werden. Außerdem kamen die Panzer durch unebenes und schlammiges Gelände kaum vorwärts, weswegen sie besonders in Flandern schlecht eingesetzt werden konnten. Die Deutschen setzten auf Stoßtruppen und schnell verlegbare Verbände, um feindlichen Offensiven effektiv entgegenwirken zu können. Diese Taktik wurde besonders von Oskar von Hutier geprägt und ausgearbeitet, der nach effektiven neuen Einsatzmöglichkeiten mit nur wenigen hochspezialisierten Einheiten suchte. Nach ihm wurde diese Taktik auch Hutier-Taktik benannt. Aufgrund des großen Erfolges dieser neuen Kampfführung war von Hutier bei den Alliierten sehr gefürchtet. Die Planung zur Schlacht. Im Juni 1917 schlugen John Frederick Charles Fuller und Henry Hugh Tudor einen Panzerangriff bei Cambrai vor. General Julian Byng, Kommandant der britischen 3. Armee, nahm sich des Vorschlages an und änderte den Plan, der lediglich der Eroberung Cambrais diente, zum Durchbruchsversuch durch die deutschen Linien ab. Er steckte das Ziel höher, indem er anordnete, dass die gesamte deutsche Front an der Stelle durchbrochen werden müsste, was für damalige Verhältnisse des Stellungskrieges ein ungemein wichtiger und entscheidender Erfolg gewesen wäre, da nun ein Bewegungskrieg wieder möglich gewesen wäre. Aber der Oberkommandierende Sir Douglas Haig schob den ehrgeizigen und gewagten Angriff auf, da er zunächst die Operation Passchendaele abschließen wollte. Nachdem sich die Kampfhandlungen dort aber verliefen, genehmigte Haig im September 1917 den Plan als Operation GY. Cambrai wurde vor allem deswegen als Angriffsziel gewählt, weil das Gelände im Gegensatz zu Flandern oder der Somme-Region besser für einen massiven Panzerangriff geeignet schien. Die Böden in Flandern weichten schnell auf, so dass die Panzer im Schlamm stecken blieben. Dies wurde besonders bei der Schlacht von Passchendaele zum Verhängnis. Auch waren Unebenheiten wie Granattrichter vorausgegangener Offensiven für die Panzer schlecht geeignet. Die Gegend um Cambrai war auch mit weniger natürlichen Hindernissen ausgestattet. Eine erfolgreiche Operation war wichtig, nachdem das Zutrauen in die Panzerwaffe immer stärker geschwunden war. Der Plan war zwar kompliziert, sah aber grundlegend vor, die deutschen Linien durch einen konzentrierten Angriff auf einer engen Front von 5 Kilometern zwischen dem Canal du Nord und dem Canal de Saint-Quentin zu durchbrechen. Die britische 3. Armee wurde mit ihren 19 Divisionen für die Schlacht bereitgestellt, obwohl 14 Divisionen kurz zuvor bei der 3. Schlacht von Ypern eingesetzt worden waren. Da die deutsche Jagdstaffel 11 auf Flugplätze bei Cambrai verlegt worden war, wurden speziell für den Einsatz bei Cambrai 14 neu formierte Flugschwadronen des Royal Flying Corps abgestellt, um gegen ein Eingreifen deutscher Kampfflugzeuge unter Manfred von Richthofen gewappnet zu sein. Am ersten Tag sollte das 3. Korps im Süden in Richtung Crèvecœur und Bonnevais angreifen. Das Korps sollte von Kavallerie unterstützt werden, um den Brückenkopf schnell erweitern zu können. Das 4. Korps sollte im Norden Havrincourt, Flesquières, Graincourt und Gatin erobern. Das 5. Korps sollte dem Angriff folgen zur Sicherung des eroberten Gebiets. Das Tank Corps brachte 476 Panzer für die Schlacht auf. Mehr als 350 Tanks waren davon einsatzfähig. 216 Tanks sollten in der ersten Welle mit 96 Tanks als Reserve angreifen. Das Tank Corps wurde von dem Brigadegeneral Hugh Ells aus einem Mark IV mit dem Spitznamen Hilda kommandiert. Bei dem Angriff wurden neue Strategien im noch jungen Panzerkrieg eingesetzt, die Panzer-, Luft- und Infanterieangriffe kombinierten. Dabei fuhren besonders in der ersten Angriffswelle Panzer vor. In einem Abstand von 45 bis 50 Metern folgte Infanterie, um das Schlachtfeld, insbesondere die Gräben, von feindlichen Truppen zu befreien. Einige der Panzer führten Faschinen mit sich, also Stöcke, die mit Seilen zu einem Bündel gefasst wurden, die sie dann in die Schützengräben kippten. So wurden Übergänge für die Panzer und die nachfolgende Infanterie geschaffen. Außerdem waren sogenannte Gun-Carrying Tanks dafür vorgesehen, Geschütze über das Schlachtfeld zu transportieren. Ihre Aufgabe wurde allerdings während der Schlacht verändert, so dass sie für den Transport von Nachschubgütern und Personal eingesetzt wurden, was sich schnell als weitaus wichtiger erwies. Am 12. November hatten bereits etwa 80 bis 100 Tanks mit Infanterie an Gräben gemeinsam die Taktik für die Schlacht eingeübt. Da es an Zeit mangelte, konnten die restlichen Einheiten allerdings nicht mehr üben, was dazu führte, dass besonders diese Einheiten während der Schlacht hohe Verluste erlitten. Die deutschen Positionen waren Teil der Siegfriedstellung, entsprechend gut ausgebaut und durch eine doppelte Verteidigungslinie gesichert. Eine dritte befand sich im Bau. Vor der Schlacht wurden dorthin Divisionen, die in Ypern hohe Verluste erlitten hatten, zur Erholung und Auffrischung verlegt. Die in diesem Abschnitt liegenden 7 deutschen Divisionen gehörten zur 2. Armee unter General Georg von der Marwitz. Eine 8., die 107. Infanteriedivision, war bereits aus Russland unterwegs, da dort durch den Austritt Russlands aus dem Krieg nun Truppen frei wurden. Die Schlacht. Die britische Offensive. Die Aufstellung der britischen Truppen zu Beginn der Schlacht war von rechts nach links aus britischer Sicht gesehen: die 55. West Lancashire Division, die 12. Eastern Division, die 20. Leichte Division, die 6. Division, die 51. Highland Division, die 62. Second West Riding Division und die 36. Ulster Division. Die 29. Division stand in Reserve bereit. Am 20. November 1917, morgens um 6.20 Uhr, begann das Trommelfeuer der Artillerie und um 7.15 Uhr der Angriff der ersten Panzerwelle, der mit Nebelgranatenbeschuss unterstützt wurde. Der Nebelgranatenbeschuss hatte zur Folge, dass die deutschen Truppen kaum Beobachtungsmöglichkeiten hatten, so dass kein Artilleriebeschuss und keine Luftaufklärung möglich waren. Außerdem wurde, da man die Nebelschwaden mit Gas verwechselte, Gasalarm gegeben, was dazu führte, dass die Infanterie in den Schützengräben in ihrer Leistungsfähigkeit beeinträchtigt war. Trotz größter militärischer Geheimhaltung auf britischer Seite waren die Deutschen vorgewarnt und hatten ihre mittlere Alarmstufe ausgelöst. Sie rechneten mit einem britischen Vorstoß bei Havrincourt und sogar mit dem Einsatz von Panzern. Zu Beginn der Offensive lag trotz der erhöhten deutschen Alarmstufe das Überraschungsmoment auf britischer Seite und das gesamte deutsche Stellungssystem ging, mit einer Ausnahme, innerhalb weniger Stunden verloren. Den Briten war es gelungen, auf einer Breite von 12 Kilometern die Frontlinie zu durchbrechen und mehr als 6 Kilometer tief vorzustoßen. Die britischen Verbände hatten dabei nur geringe Verluste. Das 2. Bataillon der 20. Leichten Division meldete 4, das 14. Bataillon 7 Gefallene. Auf der rechten Flanke wurden Bonavis und de la Töwald von der 12. Division genommen, bevor sie sich wie befohlen eingrub. Die 20. Leichte Division eroberte La Vacquerie und nahm eine wichtige Brücke über den Saint-Quentin-Kanal bei Masnières. Diese Brücke war für die gesamte Schlacht wichtig, um der Kavallerie einen schnellen Angriff auf Cambrai zu ermöglichen. Allerdings wurde die Brücke zerstört, verschiedenen Quellen zufolge entweder durch einen britischen Panzer, der die Brücke beim Versuch, sie zu überqueren, durch sein Gewicht beschädigte, oder durch eine Sprengung der Brücke durch die Deutschen. Dies verlangsamte die Überquerung des Kanals und machte effektive Kavallerieangriffe unmöglich. Die 6. Division erreichte und eroberte Ribécourt und Marcoing. Bei ihrem weiteren Vorstoß Richtung Cambrai stieß sie dann allerdings am späten Abend auf erheblichen deutschen Widerstand und wurde zurückgeworfen. Die 51. Highland Division schaffte es nicht, ihr erstes Ziel Flesquières zu erobern. Flesquières war der stärkste Punkt der deutschen Verteidigung. Die Verteidiger unter Major Krebs griffen die vorrückenden britischen Panzer mit heftigem Artilleriefeuer an und konnten 40 Panzer vor Flesquières vernichten. Das Scheitern der 51. Highland Division legte die Flanken der anderen Divisionen frei. Dieser Fehlschlag ließ sich wohl vor allem auf mangelnde Koordinierung der Panzer- und Infanterieeinheiten zurückführen, da der Kommandeur der 51. Highland Division, Major General George Montagu Harper, als traditionsbehafteter Kommandeur der Panzerwaffe misstraute. Nach dem ersten Durchbruch der deutschen Linien gegen 8.30 Uhr ließ er seine Männer ausruhen und brachte so den britischen Zeitplan an diesem Frontabschnitt ins Wanken. Bei der Wiederaufnahme der Kampfhandlungen zog er seine Infanteristen fast 100 Meter hinter die vorrückenden Panzer zurück, anstatt sie zu beiden Seiten der Panzer zu postieren, wie es der eigentliche Angriffsplan vorsah. Damit waren seine Infanteristen ohne Panzerdeckung und mussten sich beim ersten feindlichen Feuerschlag zurückziehen. Die allein vorauseilenden Panzer waren ebenfalls ein leichtes Ziel für die deutschen Kanonen und wurden einer nach dem anderen außer Gefecht gesetzt. 5 davon wurden von einem einzigen deutschen Feldwebel ausgeschaltet, Kurt Krüger, der von den später vorrückenden britischen Infanteristen getötet wurde. Zwar konnten andere Panzer kurz darauf die deutschen Batterien ausschalten, doch es war schon zu spät. Flesquières wurde bis in die Nacht von den Deutschen heftigst verteidigt. Ein Umgehen des Ortes kam für die Briten nicht in Frage, da kein entsprechender Befehl vorlag. Die 62. 2nd West Riding Division eroberte Havrincourt und Graincourt, um dann zur Anhöhe des Waldes von Bourlon vorzurücken. Die 36. Ulster Division schaffte es bis zur Straße von Bapaume-Cambrai. Am Abend des 20. November war der erste große Panzerangriff beendet. Die deutsche Front war auf einer Breite von 16 Kilometern und einer Tiefe von 9 Kilometern durchstoßen, doch die wichtige Anhöhe bei Bourlon war nicht eingenommen worden. Je nach Quelle wurden 4.000 bis 8.000 Deutsche gefangen genommen und 100 Geschütze erbeutet. Die Briten hatten 4.000 Mann und 49 Panzer durch Volltreffer verloren. Allerdings waren von den übrigen Panzern sehr viele schwer beschädigt und von über 40 waren die Ketten abgesprungen. In der folgenden Nacht konnte das deutsche Oberkommando sehr schnell Verstärkungen aus den hinteren Reihen nachrücken lassen, so dass bei der Fortsetzung der Schlacht am nächsten Morgen verstärkt Widerstand geleistet wurde. Zwar konnte Flesquières nun eingenommen werden, da die Deutschen sich aus dem Ort zurückgezogen hatten, doch der englische Vormarsch war danach hier beendet. Das Hauptaugenmerk der Briten lag nun in der Eroberung der Anhöhe des Waldes bei Bourlon und dem weiteren Vormarsch auf Fontaine. Vor dem Wald entbrannte ein heftiger Kampf. Zwar gelang es kurzzeitig am 21. November nach Fontaine durchzubrechen, doch schon am nächsten Tag drängte die deutsche Verteidigung die Briten wieder zurück. Die Waldhöhe war aber weiterhin stark umkämpft, da Feldmarschall Haig auf der Eroberung bestand. Er ersetzte die stark dezimierte 62. Division gegen die 40. Division, die den Kampf am Morgen des 23. November fortsetzte, aber weiterhin kaum Fortschritte erzielte. Sie konnte zwar den Kamm der Anhöhe erreichen, musste dabei aber innerhalb von nur 3 Tagen fast 4.000 Mann an Verlusten hinnehmen. Immer mehr britische Einheiten wurden als Verstärkung in diesen Frontabschnitt geschickt, bis der Nachschub stockte. Der letzte erfolglose Versuch wurde am 27. November von der 62. Division mit Unterstützung von 30 Panzern unternommen. Am 28. November kam der Befehl, weitere Vorstöße einzustellen und die Soldaten gruben sich in ihren Stellungen ein. Gleichzeitig verschlechterte sich auch die Wetterlage. Es begann zu schneien. Die Gegenoffensive. Die Offensive wurde nicht entschlossen genug fortgesetzt. Die französische Verstärkung wurde nicht eingesetzt, das Panzerkorps bildete keine kampfkräftigen Reserven, während die Deutschen ihre Truppen ständig aufstockten. Insgesamt konnte man die britische Offensive als gescheitert ansehen, denn sie hatte ihre ehrgeizigen Ziele, vollständiger Durchbruch und Eroberung Cambrais, nicht erreicht. Am 27. November wurden die britischen Panzer zum Zweck einer gründlichen Überholung von der Front abgezogen. Der deutsche General Erich Ludendorff befahl am gleichen Tag die Vorbereitung eines Gegenangriffs. 10 Tage nach dem britischen Angriff, also am 30. November 1917, waren die deutschen Truppen für den Gegenangriff bereit, bei dem die oberste Heeresleitung erstmals in großem Umfang Stoßtruppen an der Westfront einsetzte. Die vom General Georg von der Marwitz mit dem Gegenangriff beauftragten deutschen Armeekorps Arras mit 4 Frontdivisionen und 2 Divisionen in der zweiten Linie, Caudry und Busigny mit jeweils 3 Frontdivisionen und 1 Division in Reserve, griffen zu verschiedenen Zeiten an und täuschten so eine kleinere Offensive vor. Nachdem die Gruppen Caudry und Busigny den Kampf im Zentrum mit einem Vormarsch auf Marcoing und im Süden mit dem Vorrücken auf Bonteux schon um 8.50 Uhr eröffnet hatten, griff die Gruppe Arras im Norden bei Bourlon erst um 11.50 Uhr an. Sie trafen auf heftige britische Gegenwehr. Die deutsche Artillerie hatte die Aufgabe, die britischen Batterien mit Hilfe von Gas und Sprenggranaten und die Gewehr - und MG-Schützen mit Schrapnellgranaten auszuschalten. Den Infanterieeinheiten wurden Stoßtrupps zugewiesen, beziehungsweise sie bildeten eigene Stoßformationen aus. Diese Truppen erhielten je nach Aufgabe besondere Bewaffnung wie z. B. Flammenwerfer, Maschinengewehre, Granatwerfer und andere, da sie schnell die gegnerischen Stellungssysteme durchbrechen sollten. Die nachfolgende reguläre Infanterie sollte den letzten Widerstand beseitigen. Feldbefestigungen und Bunker wurden von mit der nachfolgenden Infanterie vorrückenden Artilleriebatterien vernichtet. Die Deutschen erzwangen einen Durchbruch auf ganzer Linie. Die Alliierten, die nicht mit einem Gegenschlag dieser Größe gerechnet und dementsprechend schwach befestigte Verteidigungsstellen um das neu eroberte Gebiet gezogen hatten, wurden regelrecht überrumpelt. Den Gruppen Caudry und Busigny gelang es am ersten Tag des Gegenangriffs, auf einer Breite von rund 16 Kilometern 8 Kilometer weit vorzustoßen. Die Gruppe Arras, die später angetreten und somit auf heftigeren Widerstand getroffen war, hatte weniger Erfolg. Ihr gelang es lediglich bis zum 6. Dezember 1917, auf einer Breite von 10 Kilometern 4 Kilometer weit vorzustoßen. Die Deutschen hatten 9000 britische Soldaten gefangen genommen, 148 Geschütze, 716 Maschinengewehre und mehr als 100 zumeist beschädigte Panzer erbeutet. Es entstand wieder eine Pattsituation, da beide Seiten hohe Verluste hatten. Die Kämpfe wurden am 7. Dezember vorläufig eingestellt. Die Deutschen konnten mit den Ergebnissen zufrieden sein. Der Gegenangriff bewies den Alliierten, dass von einer militärischen Niederlage Deutschlands noch nicht die Rede sein konnte, und die Frontlinie wurde ebenfalls wieder stabilisiert. Luftunterstützung. Zur Aufklärung des Fortschritts am Boden und zur Abwehr feindlicher Flugzeuge hatten beide Seiten einige Fliegerstaffeln im Raum Cambrai stationiert. So flog am 22. November nachmittags eine deutsche Maschine zur Lageerkundung zwischen Fontaine und dem Wald von Bourlon. Sie meldete zuerst nur schlechte Sicht, doch gegen Abend bei einem zweiten Flug, dass das Gebiet von britischen Truppen kontrolliert werde. Kurz darauf schossen britische Bodentruppen auf das Flugzeug und es stürzte auf der deutschen Frontseite ab. Beide Männer überlebten schwer verwundet. Bei Flesquières konnte ebenfalls an diesem Tag eine deutsche Maschine abgeschossen werden. Auch hier überlebten beide Insassen und wurden gefangen genommen. Dem australischen Major Roy Cecil Phillips gelang der Abschuss eines deutschen Kampfflugzeuges bei Cambrai und am nächsten Tag, dem 23. November, schoss der deutsche Leutnant Kurt Küppers gegen 15 Uhr eine britische Maschine ab. Wenig bekannt ist, dass auch der berühmte Richthofen in der Luft an dieser Schlacht teilnahm. Er konnte am 23. November 1917 dort seinen 62. Luftsieg verbuchen. Weitere Erfolge beider Seiten sind für den 30. November vermerkt. Besonderen Erfolg hatte das kanadische Fliegerass Lieutenant Colonel Andrew Edward McKeever. Bei seinem Angriff auf zwei deutsche Zweisitzer gegen Mittag versuchten sieben Albatros DV-Jäger, diese zu verteidigen. In einem heftigen Luftgefecht gelang es McKeever, vier der Maschinen südlich von Cambrai abzuschießen. Auch der britische Captain Edmund Roger Tempest schoss nordwestlich des Bourlon-Waldes eine deutsche Albatros ab. Ergebnis: Insgesamt betrugen die Verluste etwa 50.000 Mann auf deutscher und 45.000 auf britischer Seite. Der Frontverlauf veränderte sich kaum. Die Briten erzielten leichte Geländegewinne bei Havrincourt, Ribécourt und Flesquières, währenddessen die deutschen Gelände südlich des Welschberges eroberten. Die Alliierten mussten erkennen, dass sich der Krieg noch längere Zeit hinziehen konnte, denn die deutschen Truppen leisteten weiterhin erfolgreich Widerstand. So war es nur folgerichtig, dass die Meuse-Argonne-Offensive, der letzte Angriff der Alliierten, Ende 1918 die einzige Attacke des nächsten Jahres war. Die Taktik der Briten zur Koordinierung der Infanterie, Luft- und Panzerstreitkräfte setzte neue Maßstäbe in der Kriegsführung und wurde im Zweiten Weltkrieg erfolgreich von den Deutschen als Blitzkriegtaktik eingesetzt. Die Deutschen erkannten den Vorzug von speziell geschulten Stoßtruppen und der Hutier-Taktik (gezieltes Einsetzen dieser Stoßtruppen in kleinen Operationsgebieten). Außerdem zeigte sich der Vorteil von beweglichen Divisionen, die schnell an kritische Frontabschnitte verlegt werden konnten. Diese Erkenntnisse ermöglichte den Deutschen auch die Erfolge der Frühjahrsoffensive 1918. Der englische Bildhauer und Maler Henry Moore nahm als junger Mann an der Schlacht teil und wurde während eines Gasangriffes verletzt. Der spätere Autor Ernst Jünger nahm unter anderem an den deutschen Rückeroberungen teil. Er verarbeitete die Erlebnisse unter anderem in seinem Buch In Stahlgewittern. Das Schlachtfeld heute: Quer durch das ehemalige Schlachtfeld südwestlich von Cambrai verlaufen heute die beiden französischen Autobahnen A2 von Paris nach Brüssel und A26 von Reims nach Calais. Bei Graincourt und südlich des Waldes von Bourlon liegt ein vielbefahrenes großes Autobahnkreuz. Die fruchtbare Erde, auf der Ende 1917 die Panzerschlacht tobte, wird längst wieder für die Landwirtschaft genutzt. Gedenkstätten: Panzerschlacht-Denkmal in Cambrai. Im Stadtpark von Cambrai, wo auch die große Gedenkstatue von Louis Bleriot steht, ist ebenfalls eine Gedenkstätte für die alliierte Attacke vom 20. November 1917, die von der britischen 3. Armee angeführt wurde, zu finden. Dazu gehört eine Erinnerungstafel für die zivilen Opfer, die die Schlacht gefordert hat. Louvet-Val: Auf dem großen Soldatenfriedhof von Louvet-Val an der N30 steht das britische Ehrenmal für die Gefallenen der Schlacht bei Cambrai, das Cambrai Memorial. Es steht auf einer Terrasse am Ende des Friedhofs und wurde von H. Charlton Bradshaw entworfen und mit einer Skulptur von C.S. Jagger versehen. Auf einer Tafel ist folgende Inschrift vermerkt: To the glory of God and to the enduring memory of 7,048 officers and men of the forces of the British Empire who fell at the Battle of Cambrai between the 20th November and the 3rd December 1917, whose names are here recorded, but to whom the fortunes of war denied the known and honored burial given to their comrades in death. Es folgen die Namen der gefallenen Soldaten. Wald von Bourlon: Im heftig umkämpften Wald von Bourlon, am Stadteingang von Bourlon, wurde von den Kanadiern auf einer Anhöhe eine Gedenkstätte errichtet. Sie besteht aus einem Steinblock mit einer Inschrift auf einer Terrasse, die über eine Treppe zu erreichen ist. Die Bäume an der Terrasse sind noch die Originalbäume aus der Zeit der Schlacht von 1917. Sie wurden vom Granatenbeschuss stark beschädigt und später wieder gesund gepflegt. Der Artikel Schlacht von Cambrai wurde von Sylvère Stürmann mit dem Benutzernamen Sylla am 11. Juni 2006 gesprochen. Die Lizenz kann unter www.gnu.org/copyleft/fdl.html nachgelesen werden. Der Artikel findet sich unter de.wikipedia.org/wiki/schlacht-von-cambrai. Eine Liste der Autoren und die Versionsgeschichte dieses Artikels kann über den dortigen Link Versionen/Autoren abgerufen werden